und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über ein Thema, für das viele, vor allem junge Menschen, auf die Straße gehen. Es geht um den Klimawandel. Der ist nämlich nicht nur eine Bedrohung für die Umwelt, für den Frieden in der Welt, für unsere Gesellschaft, sondern er kann auch extreme Folgen für unsere Gesundheit haben. Warum das so ist und was wir jetzt schon dagegen tun können und auch tun sollten, das verrät uns heute Dr. Eckhard von Hirschhausen. Ihn muss ich eigentlich nicht vorstellen, jeder kennt ihn. Er ist Mediziner, Arzt, Aktivist, Wissenschaftsjournalist und Professor seit neuestem an der Uni Marburg. Und er hat auch die Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und jetzt geht's los. Hallo Eckhard, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Na, für dich immer, Frau Kollegin.
Ich freue mich sehr. Wir haben heute ein ganz wichtiges und besonderes Thema. Ein Thema, was sehr zukunftsträchtig ist. Es geht um Klima und Gesundheit. Warum ist denn das ein Thema, was dich beschäftigt?
Na, du bist ja Hautärztin und auch Allergologin. Und das ist ja nicht nur die Zukunft, das ist ja schon die Realität. Allergien explodieren. Es gibt mehr Pollen durch verschobene Zeiten. Sozusagen die ganze Natur ist aus dem Rhythmus und das hat Auswirkungen auf uns Menschen. Von der Hitzewelle im Sommer bis eben hin zu mehr Infektionskrankheiten und. Also toll, dass wir uns die Zeit nehmen, weil für mich ist die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert.
Und du hast dich auch inspirieren lassen. Ich habe auch hier dein Buch gelesen, Mensch Erde. Also du bist ja wirklich jetzt der Experte für Klima und Gesundheit. Wer hat dich motiviert und warum?
Ich hatte tatsächlich eine Begegnung mit einer Frau, die mich sehr inspiriert hat. Das ist die Jane Goodall, die Schimpansenforscherin. Die ist jetzt weit über 85 und immer noch jeden Tag unterwegs, um Menschen daran zu erinnern, was wir gerade mit der Erde anstellen. Und ich durfte die interviewen beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf und da drehte sie mitten im Gespräch die Rollen um und stellte mir eine Frage, die ich gerne allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts auch weitergebe. Jane sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und da habe ich erstmal geschluckt und geschwiegen, weil ich kapierte, das ist die wichtigste Frage, der wir uns früher oder später alle stellen müssen. Was ist unsere Rolle in diesem für die Menschheit entscheidenden Jahrzehnt, was darüber entscheidet, wie klimatechnisch die nächsten 10.000 Jahre laufen? Und diese Dramatik, die war mir vorher nicht so bewusst. Nach dieser Frage von Jane habe ich angefangen zu recherchieren. Da gibt es zum Beispiel tolle wissenschaftliche Quellen beim Lancet Climate Countdown. Die Medizinerinnen und Mediziner kennen Lancet, das ist eine der wichtigsten Zeitschriften. Da stecken ganz, ganz viele Institutionen dahinter. Und mir wurde klar, dass theoretisch das alles gewusst wird, aber es fehlt total die Umsetzung ins Gesundheitswesen, in die Öffentlichkeit. Und dann habe ich eben das Buch geschrieben, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, und die Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und seit 3 Jahren ist das mehr oder minder Tag und Nacht mein Thema.
Und in dem Buch hast du auch geschrieben, warum kacken wir in unser Wohnzimmer?
Ja, die Frage von Jane, wenn wir so schlau sind, wie wir immer behaupten, warum zerstören wir uns so zu Hause? Ich habe ja auch ein Bühnenprogramm, du warst ja auch schon mal bei mir live dabei.
Und es war großartig.
Ja, das höre ich jetzt auf. Also es gibt noch ein paar Live-Termine für alle, die das hören, weil ich tatsächlich diese Stiftungsarbeit inzwischen so wichtig finde, dass ich dafür jetzt mal ein bisschen kürzer trete mit meiner Leidenschaft als Kabarettist auf der Bühne. Auf der Bühne ist es aber immer wirklich ein toller Moment, wo ich so ins Publikum schaue und sage, Hand hoch, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Dann gibt's immer so ein verhaltenes Lachen und keiner meldet sich. Dann sage ich, betone auf regelmäßig, nicht aus Versehen oder aus einem Affekt oder akuten gastrointestinalen Infekt heraus, das kann schon mal passieren, aber mit Vorsatz macht das gar keiner. Und dann frage ich immer, woran liegt denn das? Wir wüssten, wie es geht, wir könnten es uns auch leisten. Wir machen das nicht, weil uns unser Zuhause heilig ist, weil wir sagen, my home is my castle, da will ich keinen Scheiß, da will ich es schön haben für meine Familie, meine Freunde, meine Liebsten. Und dann braucht es eigentlich nur noch einen Gedankenschritt aus dem Wohnzimmer raus, wenn man das Fenster und die Tür und das Herz öffnet, uns klarzumachen, dass der ganze Planet, Mutter Erde, ist unser Wohnzimmer, unser Living Room, der einzige Ort im ganzen Universum mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen bisher, der einzige Ort mit Schokolade, Sex und Kaffee. Es wird nirgendwo besser, noch nicht mal für Elon Musk.
Jetzt werden viele sagen, naja, jetzt gibt's ja ganz andere Themen, ne? Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine. Aber das hat auch sehr viel mit Klima und Gesundheit und Zukunft und Realität zu tun. Was nämlich?
Ja, ich habe so halb im Scherz auf mein Buch vorne raufgepackt einen Sticker. Da steht 3 Krisen zum Preis von 2. Es klingt so ein bisschen wie ein Sonderangebot. Aber was ich damals meinte, war die Pandemie, das Artensterben und die Klimakrise. Und auch wenn der Krieg der Ukraine natürlich die letzten Wochen zu Recht die Medien bestimmt und uns alle aufschreckt und verstört und viele Menschen auch wirklich traumatisiert und tötet und verletzt. Und man könnte die ganze Sendung darüber machen. Aber was dadurch ein bisschen unterging, war, dass parallel zum Kriegsbeginn der neue Bericht des IPCC, des Weltklimarates, erschienen ist. Und der sehr wenig Beachtung fand, obwohl die Zahlen, die da vorgelegt wurden von den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem Gebiet, ziemlich erschreckend sind. Nämlich 3,5 Milliarden Menschen leben in vulnerablen, sprich verletzlichen Regionen. Sprich, das, was wir im Moment gerade an Migration erleben, ist erst der Anfang von einem Jahrhundert, was unglaublich viel Menschen von dort, wo sie bisher waren, vertreiben wird. Und was das noch an Konflikten, an Leid, an Kriegen und an Sterben auslöst, das macht mir eigentlich auch somit die größten Sorgen, was da auf die nächste Generation zukommt an Instabilität. Und deswegen ist dieses Gefühl, du wirst dich auch erinnern, als das mit der Pandemie losging, sagten alle, ja, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir das und das und dann wollten wir alle bessere Menschen werden. Und Corona ist nicht vorbei, Kriege sind auch nicht vorbei. Und deswegen ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, auf das wir sicher heute auch kommen. Was macht es eigentlich mit unserer Seele? Was macht denn das mit unserer psychischen Gesundheit? Warum nehmen auch Gefühle der Hilflosigkeit und der Angst weiter zu?
Wir sehen ja jetzt auch schon das Thema Grundnahrungsmittel, ne? Das wird Öl gehamstert, diesmal nicht Klopapier.
Sonnenblumenöl.
Ja. Und dann gab es schon die Sorge, dass in Afrika kein Getreide mehr zur Verfügung steht. Wie ist der Zusammenhang zwischen Nahrungsmitteln und solchen Weltkrisen? Das sind ja nicht immer nur Dürren und trockene Zeiten und Hitzewellen oder Feuer, sondern wie wir sehen, eben menschengemachte Krisen.
Dass diese Krisen der letzten Jahre ja uns wirklich sagen, wie so eine Torte ins Gesicht demonstrieren, ist, dass viele Dinge, die wir immer für selbstverständlich hielten, nicht selbstverständlich sind. In meinem Buch beschreibe ich auch die Situation, wo ich in Brasilien mal war und einen Wasserhahn aufdrehte und es kam nichts raus. Und das hatte ich noch nie erlebt vorher. Ja, nach 25 Jahren in Berlin war immer klar, wenn man Wasserhahn aufdreht, dann kommt da was raus. Und ich spüre es noch heute, dieses Erschrecken, dass plötzlich kein Wasser da ist. Und das ist ja die Realität für ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten jeden Tag. Und der Krieg in der Ukraine hat für viele verheerende Wirkungen, die am allerwenigsten dafür konnten. Und das finde ich ja auch, ich war jetzt auch gerade auf dem globalen Klimastreik, da gibt es ja diesen Slogan, what do we want, climate justice, when do we want it now? Und auf den ersten Demonstrationen mit Health for Future und gesunde Erde, gesunde Menschen, dachte ich immer, was wollen denn die jungen Menschen da, was meinen die denn, wer ist denn dieser Climate Justus? Und das heißt eben Klimagerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit heißt, dass bei vielen Dingen, die maßgeblich durch reiche Industrieländer verursacht werden, Menschen im globalen Süden als erstes leiden. Und das ist bei Dürre, bei Mangelernährung, bei Hitze schon heute so. Und der Krieg in der Ukraine sorgt eben dafür, dass vieles nicht angebaut, nicht geerntet wird, nicht exportiert wird. Und das bedeutet, dass mindestens 200 Millionen zusätzlich zu den 700 Millionen, die jetzt schon hungern heute, von Hunger betroffen sind. Und das ist besonders traurig, weil wir eigentlich als Weltbevölkerung auf einem ziemlich guten Pfad waren. Bis ungefähr 2015 haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. Mehr Menschen hatten was zu essen, Säuglingssterblichkeit ging runter, Lebenserwartung ging hoch und so weiter und so fort. Und wir sind gerade wirklich im Rückschritt, was die Humanität auf diesem Planeten angeht. Und dass der Krieg damit das verschärft, das ist nur ein Zeichen dafür, dass viele Dinge, über die wir uns nie Gedanken gemacht haben, wie zum Beispiel Wasser, wie zum Beispiel pflanzliche Nahrungsmittel, wie zum Beispiel kann ich denn überhaupt bei den Außentemperaturen draußen arbeiten? Also wenn du was anpflanzt, muss es ja auch jemand ernten. Dafür muss jemand draußen sein. All das ist nicht selbstverständlich.
Und Corona ist ja auch eigentlich eine Folge der Globalisierung, oder? Was verrät uns das über Klima und Gesundheit?
Ach so, ja, das sage ich dir gerne. Ich wollte noch einen Gedanken loswerden zu der Weizenversorgung, weil wir sollten ja nicht nur als Ärztinnen und Ärzte die Probleme benennen, die Diagnosen stellen, auch Hoffnung geben und auch ein paar Therapiemaßnahmen empfehlen. Und wenn viele beim Zuhören denken, oh Gott, der Hirschhausen kennt noch mehr Probleme, als ich auf dem Schirm hatte, das sollte nicht die Bottomline, das sollte nicht die Quintessenz sein. Also das Beste, was wir tun könnten, ist jetzt ein großes Grillfest machen. Nämlich ganz, ganz viele von diesen unnützen Nutztieren endlich schlachten. Und wer Fleisch mag, soll sie verspeisen. Aber wir müssen endlich das, was an Futter auf diesem Planeten durch Weizen jeden Tag in Tiere reingeschoben wird, zur menschlichen Ernährung heranziehen. Und 60% ungefähr von Weizen, von Mais, von Soja wird in Tiere reingeschoben, die extrem ineffizient sind. Die machen aus 10 bis 20 Kalorien, machen die eine Kalorie Fleisch. Und was passiert mit dem ganzen Rest der Energie? Das wird zu Pupse, Kacke und Rülpse. Und das ist für unsere Erde als sozusagen lebenden Organismus totaler Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Landwirte entschädigen würden für den Verdienstausfall, wäre das der effektivste Weg, sofort genug wieder zu essen zu haben.
Und es ist ja jetzt auch nicht sehr schädlich, ne? Wir wissen ja, die Leute, die weniger tierische Produkte essen, sind eh gesünder.
Was sagst denn du als Hautärztin dazu? Ich bin ja noch aufgewachsen mit dem Slogan, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und wenn du strotzen willst vor Muskeln, dann musst du viel Fleisch essen. Das ist doch Quatsch, oder?
Absolut. Also vor allem erhöht es die Arachidonsäure, die ja eine Omega-6-Fettsäure ist und die fördert Entzündungen und davon haben wir viel zu viel, auch durch Maiskeimöl und Weizenkeimöl, aber eben vor allem durch tierische Produkte. Und wenn man weniger Entzündungen in der Haut oder im Körper haben will, dann ist es ganz gut, Rapsöl, Walnussöl, ne, so oder diese Omega-3-Fettsäuren aus dem Algenöl oder meinetwegen auch aus dem Fischöl zu sich zu nehmen. Und ansonsten ist auch Kuhmilch nicht gut, also auch hier als tierisches Produkt fördert auch Entzündungen, macht Akne, fettige Haut. Gut, aber auch Zucker und Weißmehl sind jetzt auch nicht das Beste für eine gesunde Haut. Also ne, alles, was sozusagen industrialisiert ist, alles, was verändert ist, was nicht mehr so eine ursprüngliche, pflanzenbetonte, ballaststoffreiche Kost ist, ist für die Haut nicht so doll.
Und jetzt lege ich noch einen drauf für die Männer, denen vielleicht ihr Hautbild nicht so entscheidend ist. Wir könnten allein durch eine pflanzenbasierte Ernährung in Deutschland 150.000 Todesfälle jedes Jahr einsparen. Nämlich maßgeblich durch Herzinfarkt und Schlaganfall, was du gerade mit den Entzündungsvorgängen bezeichnet hast, ist ja bei ganz vielen Zivilisationskrankheiten die Grundentgleisung im Stoffwechsel, dass wir auch Entzündungen in den Gefäßen haben, auch im Gehirn, auch Demenz hängt damit zusammen und.
Weniger Krebs.
Weniger Krebs auch. Das heißt, wir reden immer über Verzicht, dabei ist es ein Verzicht auf Krankheiten und darauf verzichte ich gerne.
Ach, ich liebe deine Aussagen immer, die sind immer auf den Punkt, genau.
Genau, nicht rauchen, bewegen, Gemüse. Diese drei Tipps könnten schon das Leben um 10 Jahre verlängern.
Und natürlich noch eine Handvoll Nüsse auch jeden Tag, ne? Okay, kommen wir zurück zum Klima
und Pandemie. Ich hab dich nicht vergessen. Genau. Was hat die Pandemie mit der Naturzerstörung zu tun? Jede Menge. Und das nervt mich. Wir haben jetzt bald 3 Jahre praktisch jeden Tag irgendwelche News über die Pandemie und so viel infiziert und so. Worüber viel zu wenig geredet wird, ist, dass die Ursache für diese Zoonosen, also die Übertritte von Viren aus dem Tierreich auf den Menschen, dass die ja getriggert und forciert wurde, geradezu erzwungen, dadurch, dass wir den Tieren überhaupt keinen Rückzugsort lassen, dass wir sie jagen, dass wir sie lebend handeln, dass wir sie auf blutigen Wildtiermärkten auch noch mit lauter anderen Spezies zusammenbringen, mit denen sie in der Natur nie was zu tun gehabt hätten. Und dass das die Tiere krank macht und die kranken Tiere auch noch die Menschen krank machen, das ist eigentlich total naheliegend. Und möchte ich nochmal in aller Klarheit sagen, diese Idee, dass das irgendwie aus dem Labor entwichen ist, ist längst widerlegt. Wir wissen heute, welche Vorstufen im Tierreich das Virus hatte. Das heißt also, Zoonosen werden häufiger, sie werden heftiger und was viele auch nicht auf dem Schirm haben, dass ja zum Beispiel auch HIV, das AIDS-Virus, ist ja auch eine Zoonose. Es ist auch aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen worden. Genauso wie MERS, SARS und Zika und ganz viele andere fiese Sachen, mit denen wir zunehmend auch in Deutschland zu tun haben. Und ich weiß ja, wir haben ja beide ungefähr zur gleichen Zeit studiert, da hat man so Tropenmedizin gelernt und dachte, wenn ich da nicht gerade eine Formulatur irgendwo im tiefsten Busch mache, dann habe ich mit diesen Erkrankungen nie was zu tun. Und was wir eben heute in der globalisierten Welt verstehen müssen, ist, wir müssen nicht mehr zu den Erregern reisen, die reisen zu uns. Viren sind Vielflieger und einem Virus ist es völlig egal, ob man Mensch ist oder Tier, ob man Mann ist oder Frau, ob man Privatversicherter ist oder Kasse. Ein Virus braucht kein Visum, um eine Grenze zu überschreiten, so wenig wie ein CO2-Molekül in der Atmosphäre fragt, aus welchem Land es kam. Also ganz viele von diesen kleinen Kästchen, die wir ständig versuchen zu ziehen, das ist meins, das ist deins, das darf sich geben, das muss anders sein, die sind doch die letzten 2-3 Jahre wirklich wie Dominosteine gefallen. Und wir erleben jetzt, dass wir auch mit der Medizin bei vielen Dingen relativ ratlos sind. Also wir haben eine Hochleistungsmedizin, wir können super Antikörpertherapie machen bei irgendwelchen ganz abgefahrenen, seltenen Krebserkrankungen. Aber was hat uns in den letzten 3 Jahren gefehlt? Funktionieren die Sirenen im Ahrtal und Masken in der ersten Welle der Pandemie? Also da muss man uns wirklich auch nochmal fragen, was ist die Basis von Gesundheit? Und die Basis von Gesundheit ist, was zu essen, was zu trinken, was zu atmen und erträgliche Temperaturen. Und da geht's mal los. Und das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Weißt du ja auch, dass wir hatten ja auch für verschiedene andere Interviews schon mal die Freude, miteinander zu arbeiten. Und wenn wir jetzt nochmal bei der Pandemie bleiben, dass es uns nicht gelungen ist, nachdem ein Impfstoff erfunden wurde, was ja genial war, das war eine Riesenleistung, dass wir es nicht hingekriegt haben, den weltweit an alle Pflegefachkräfte, an alle Gesundheitsberufe zu bringen. Und das hat zum Kollaps von Gesundheitseinrichtungen weltweit geführt. Und jetzt muss man auch nicht mal irgendwie humanitär oder altruistisch motiviert sein. Es ist aus reinem Eigennutz unglaublich dumm, dass wir es nicht hingekriegt haben, Impfstoff weltweit zur Verfügung zu stellen, weil die ganzen Mutanten, die ja immer noch uns beschäftigen, wo auch mal wieder eine fiesere dabei sein kann, die kommen ja genau aus den Ländern, wo wenig Leute geimpft sind. Das heißt also, wir müssen dringend aufhören, Gesundheit sozusagen wie so ein persönliches, ich kann mich optimieren, und brutal gesagt, dieser neoliberale Scheiß, dass wer krank ist, ist selber schuld. Ja, das schwingt ja manchmal so mit in dieser, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder muss seine Gesundheit optimieren. Richtig ist, Gesundheit ist ansteckend und meine Gesundheit ist deine Gesundheit und meine Gesundheit hängt viel stärker von den Menschen um mich herum ab. Und das sind nicht nur meine Familiennächsten, sondern sind auch die Übernächsten, auch die Menschen global. Und das hatte ich weder im Studium so gehört, noch hatte ich das wirklich auf dem Schirm, bis ich anfing, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir das auch in die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten weitergeben. Hast du denn das Gefühl, dass du hast ja auch viel Kontakt mit allen möglichen Menschen. Hast du das Gefühl, dass die nächste Generation da anders tickt oder globaler oder problembewusster ist?
Also es gibt bestimmt junge Leute, denen ich auch schon begegnet bin, die sagen ja zum Beispiel Kommunikation und die Beziehung zum Patienten, da gibt's schon mehr Fokus drauf, wird auch mehr ausgebildet. Aber ich weiß auch von angehenden Medizinern, wenn die Praktikum machen, dann begegnen die lauter jungen anderen Kollegen oder jungen Ärzten, die dann überhaupt keine Lust mehr haben auf ihren Beruf, die depressiv sind, die frustriert sind, die ersticken in Verwaltung. Also dass sozusagen diese Generation jetzt so beglückt wäre, dass sie jetzt heilen und helfen dürfen, schwierig. Also ich bin schon ein bisschen raus, aber das, was ich so höre, ist nicht farbenfroh und bunt.
Ich hatte die Chance, in Glasgow auf der Weltklimakonferenz zu sein. Da war ein Streik und da waren auch deutsche Medizinstudierende. Und die eine sagte auch, naja, es ist ein bisschen seltsam, sich mit all diesen Krankheiten zu beschäftigen, die man da so im Plan hat, im Studienablauf, wenn man weiß, dass die große Klimakrise sozusagen das größte Problem ist und das praktisch in der Ausbildung nicht vorkommt. Und deswegen hatte die dann da auch mit demonstriert und haben da Workshops gemacht und sich mit anderen Medizinstudierenden weltweit auch zusammengetan. Also das Einzige, was mir im Moment bei der Faktenlage wirklich Hoffnung macht, ist, dass da ganz, ganz viele Leute sich plötzlich engagieren und sich zusammentun. In jedem Interview werde ich ja gefragt, Mensch, was kann der Einzelne tun? Und die wichtigste Antwort ist, was der Einzelne tun kann, kein Einzelner zu bleiben. Also sich zusammenzutun mit anderen, sich schlau machen, Mund aufmachen, sich organisieren. Nicht jeder ist der geborene Demogänger. Für mich war das auch immer erstmal Überwindung. Das war überhaupt nicht sozusagen in meiner DNA. Aber man kann in den Fachgesellschaften dafür sorgen. Ich mache jetzt bei den Internisten den Hauptvortrag, bei den Allgemeinmedizinern. Ich war bei den Psychiaterinnen und Psychiatern. Und also die ganze Fachwelt muss sozusagen wachgerüttelt werden, um mit einer Stimme zu sprechen. Hey Leute, das ist das fetteste Thema, was wir vor der Nase haben, und bei allen anderen Krisen, diese Krise geht weiter. Es ist ein Krieg gegen die Natur, gegen unsere Lebensgrundlagen, und alles, was wir in der Medizin erreicht haben, ist in Gefahr, und das ist erstmal auch nicht lustig.
Erklär doch mal bitte den Treibhauseffekt. In deinem Buch hast du das sehr anschaulich getan. Vielleicht die, die nicht so gut waren in Biologie, erklär das doch bitte nochmal alles. Wie hängt denn da alles mit allem zusammen?
Also, kennst du ein Auto?
Klar.
Stell ein Auto in der Sonne, lass die Scheiben zu. Und dann hol besser dein Kind vorher raus, weil immer wieder passiert das, medizinischer Notfall, jemand denkt, ach, ich gehe ja nur mal was einkaufen, lass mal die Göre hinten angeschnallt, kommt zurück, Kind tot. Ja, warum? Weil der Treibhauseffekt dadurch entsteht, dass Wärme in die eine Richtung kann und wie in der Falle stecken bleibt und nicht wieder raus kann. Das kann im Auto die Scheibe sein und jetzt Sprung in die Atmosphäre. Da ist die Scheibe sozusagen die CO2-Schicht, die sich zwischen die Erde und die Sonne stellt. Und ein bisschen Treibhauseffekt ist wichtig, sonst hätten wir es wahnsinnig kalt auf der Erde. Aber das, was wir gerade machen, nämlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in einer unglaublich schnellen Zeit immer weiter anzuhäufen, wir packen praktisch unseren ganzen Dreck, auch wenn er für unsere Augen unsichtbar ist, für eine Wärmewelle ist er eben sichtbar. Dieser ganze Dreck führt dazu, dass die Sonnenstrahlen auf die Erde kommen, abprallen und dann immer sozusagen zwischen Erde und Atmosphäre hin und her springen und die Erde überheizen. Und CO2 ist Kohlendioxid und ich bin auch bei der Recherche für mein Buch hinten übergekippt, weil mir nicht klar war, dass ganz, ganz viel von dem Treibhauseffekt bislang abgepuffert wurde vom Meer. Das Wasser kann nämlich CO2 binden und das kann auch jeder nachvollziehen, der mal einen Sprudel aufgemacht hat. Ein Sprudelwasser ist nichts anderes als CO2 in Wasser. Und was passiert, wenn man ein Sprudelglas offen stehen lässt, dann geht das ganze Pitzel raus. Sprich, das, was im Moment uns noch den Arsch rettet, planetar gesehen, ist, dass CO2 im Meerwasser gelöst ist. Das ist gut für uns Menschen, ist scheiße für die Tiere, weil deren Skelett besteht aus Kalk und wie jeder weiß, Säure kann Kalk lösen. Und sprich, die Kohlensäure, also CO2 plus Wasser ist Kohlensäure, das löst dann die Schnecken, die Kalkskelette, das wird zu heiß, es killt die Korallen und die ganze Speisekette bis hin zum Fisch, den wir so gerne essen, ist dann auch dahin. Das heißt also, diese Dinge hängen auf eine ganz komplexe Art miteinander zusammen und ich glaube, dass das eben auch etwas ist, was in der Diskussion oft zu kurz kommt. Wir denken immer, wir werden als Menschen so schlau sein, irgendwas super Tolles, Neues zu erfinden. Wir setzen auf Innovation, wir setzen auf irgendwie eine geniale Idee, irgendein Staubsauger wird das ganze CO2 wieder aus der Atmosphäre holen. Und das ist mit einem Wort Bullshit. Das ist physikalisch überhaupt nicht möglich. Alles, was wir bisher machen, ist wahnsinnig energieaufwendig, wenn man CO2 sozusagen wieder verwandeln will. Und die Energie muss auch irgendwo herkommen. Und eine meiner Lieblingsanekdoten dazu ist, als Elon Musk $100 Millionen ausgelobt hat für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann, hat jemand getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das ist mein Humor. Ja. Bäume machen genau das. Ein Baum bindet CO2 und macht daraus Holz. Und das Wundersame ist ja, wenn man Leute fragt, wie kann das denn sein, wenn du eine Eichel oder irgendeinen anderen Baumsamen in den Boden tust. 20 Jahre später steht da ein satter, fetter Baum. Die Erde unter dem Baum ist aber nicht weniger geworden. Und unsere naive Vorstellung ist ja, der saugt sozusagen seine Materie, seine Substanzen, aus denen er besteht, saugt er mit den Wurzeln hoch. Nee, seine Wurzeln sind eigentlich seine Blätter. Die ganze Materie kommt aus dem CO2, aus der Luft. Und Photosynthese macht sozusagen aus etwas Unsichtbarem was Sichtbares. Und das ist ein fucking Wunder. Ja, da könnten wir jeden Tag einfach staunen drüber, dass das funktioniert. Und jede Pflanze macht sozusagen aus Sonnenenergie etwas Essbares oder was Anfassbares. Und das Dumme ist, und das ist dann auch der letzte Teil in einem kleinen Exkurs, wenn ein Baum ins Moor fällt, ist das wunderbar. Dann bleibt das CO2 für immer unter Wasser, kann sich nicht zersetzen. Wenn der Baum aber verrottet, ist das ganze CO2, was er über 30 Jahre gebaut hat, wieder in der Luft. Und noch schlimmer, wenn der Baum brennt, so wie in Brandenburg die letzten Jahre, so wie in Kanada, so wie im Amazonas, da wird all das, was der Baum sozusagen ein Leben lang geleistet hat, innerhalb von wenigen Stunden zunichte gemacht und das ganze CO2 ist wieder in der Atmosphäre. Und das ist eben das Tragische. Und deswegen müssen wir, bevor wir glauben, dass uns irgendeine Maschine den Arsch rettet, alle Bäume retten, die es gibt und auch neue Pflanzen. Aber erstmal müssen wir aufhören, die es gibt, für Futtermittel und für Weideflächen abzuholzen.
Jetzt würde ich gern von dir mal wissen. Ich habe ja viel mit Allergikern zu tun, Betroffene von Neurodermitis, das ist klar auch vererbt. Aber was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Warum leiden im Moment Leute zunehmend, Jahr für Jahr? Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen isolierter erklären, vielleicht so ein bisschen mit einem konkreten Beispiel.
Da habe ich viel gelernt von der Kollegin von uns, die heißt Claudia Treidel-Hoffmann. Die ist Umweltmedizinerin am Max-Planck-Institut in München und baut gerade in Augsburg auch so einen ganzen Schwerpunkt für Klimawandel und Gesundheit auf. Die sagt immer, wir versuchen oft ja so auch bei Allergien oder bei Hautgeschichten sozusagen den einen Auslöser zu finden. Und manchmal gelingt das auch. Aber wie sie sagte, wir leben ja nicht nur im Kontakt mit einer Substanz oder einer Sorte von Schadstoffen, sondern sie nennt das so halb liebevoll, halb frustriert, die Soße, in der wir leben. Und diese Soße besteht zum Beispiel aus Pollen. Wenn du weißt, dass Pollen sehr viel stärker bei Gewitterlagen ausgeschüttet werden, die verändern auch ihre Struktur. Wenn es elektrostatische Aufladung gibt, werden die auch aggressiver.
Und auch durch Feinstaub an den großen Straßen.
Genau.
Oder durch Austrocknung der Böden, wenn Eisen fehlt und so. Also zumindest habe ich das mal gelesen.
Ja, also diese Faktoren, die kommen alle zusammen. Du brauchst ja oft bei irgendwas, was in der Luft schwebt, sozusagen einen Transporter. Und wenn du dann so ein Taxi hast, wenn man das Bild nehmen will, dann kommen auch viele andere fiese Dinge wie Ammoniak, wie Pollen, wie Aerosole, auch Viren viel tiefer in die Lunge, weil die sozusagen Huckepack genommen werden von anderen kleinen Teilchen. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum in Regionen, wo die Luft dreckig ist, mehr Menschen auch schwer an Covid erkrankt sind. In China, in Bergamo, Norditalien hat sehr dreckige Luft. Das erklärt zum Beispiel auch, warum in der ersten Welle da so viel passiert ist. Und das sind alles Sachen, wo klar wird, auch für Allergien, wir hatten ja früher irgendwie so tolle Tests und dann haben wir rausgekriegt, okay, dieses eine Allergen ist verantwortlich für den Heuschnupfen oder den Hautausschlag und so. Und wir kommen häufiger in eine Situation, wo es sozusagen eine Mischung von Sachen ist. Und das ist viel, viel schwieriger zu behandeln. Und eine Lunge, die schon vorgestresst ist durch Pollen oder durch Schadstoffe aus der Luft, ist natürlich auch viel empfänglicher für weitere Schäden. Das heißt also, diese Grundidee, dass wir viel stärker im Austausch sind mit der ganzen Umgebung und dass wir unglaublich viele auch Chemikalien in die Welt gesetzt haben, wo wir keinen Schimmer haben, was das eigentlich macht, ist ja auch dein täglich Brot. Du hast ja oft auch irgendwelche Hautausschläge, wo du sagen musst, keine Ahnung. Ja, also Cortison rauf hilft meistens, aber es ist nicht die Ursache.
Ja, und dann ist natürlich ein ganzes Jahr über irgendwie warm. Also mittlerweile ist ja so eine Allergikerkarriere beginnt im Januar, endet im Dezember.
Kennst du eigentlich schon unsere Allergie-App Husteblume? Zusammen mit der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst hat die Techniker Krankenkasse damit ein effektives Hilfsmittel für Menschen mit Pollenallergie entwickelt. Die App enthält nicht nur einen interaktiven Pollenflugkalender, sondern auch einen Pollenalarm mit Push-Nachricht und vieles mehr. Mehr dazu erfährst du auf unserer Website www.tk.de unter dem Suchwort Husteblume.
Ja, und ein anderes Beispiel ist Frühsommer-Meningoenzephalitis, gibt's heute schon im Januar auch. Und der Januar ist ja nun wirklich nicht der Frühsommer.
Das kommt durch Zecken, da wollen wir gleich mal drüber sprechen, da hast du recht. Also erzähl mal über die Zecken.
Die Zecken sind fies, weil früher gab's harte Winter und da sind die Zecken im Winter reduziert worden, weil die das nicht überlebt haben und auch weil die Wirte, bestimmte Nagetiere und so, nicht überlebt haben oder weniger wurden. Und heute ist es im Winter oft so warm, dass die Zecken viel, viel früher wieder sich vermehren und mehr werden. Es gibt auch ein paar invasive Arten, Zeckenarten, die wir früher nicht hatten. Und Zecken können ja zwei fiese Sachen übertragen, nämlich die Borreliose, Lyme Disease und zum zweiten FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis. Und das ist ein Virus, da kann man auch gegen impfen, was ja auch viele Menschen Gott sei Dank machen. Aber FSME-Fälle haben sich in Baden-Württemberg in den letzten Jahren zum Beispiel verdoppelt, was zwei Gründe hatte. Den einen klimabedingt, das zweite ist, durch die Pandemie sind viel mehr Leute durch den Wald gelaufen. Und dadurch, dass wir Abstand halten mussten, haben ja viele eigentlich was Schönes gemacht.
Waldbaden.
Waldbaden und sich wieder in der Natur wohlfühlen. Und das ist natürlich mit den neuen Zeckenarten dann auch ein Grund, warum FSME und Borreliose gerade explodieren. Also das ist ein Beispiel.
Ich finde auch, dass man Borrelien in der Tat auch früher in Brandenburg, so als ich meine Ausbildung gemacht habe, da war das echt selten. Und jetzt habe ich ständig Patienten in der Saison, die irgendwie eine Borreliose haben. Also es ist viel häufiger geworden, zumindest mein subjektiver Eindruck.
Aber man muss auch sagen, für 10 Leute, die glauben, dass sie unter Borreliose leiden.
Du bist ja fies.
Ist, glaube ich, einer nur wirklich betroffen. Das ist auch so ein bisschen so eine Modekrankheit, dass man sagt, ich hatte früher mal irgendwann Borrelien, die sind an allem schuld. Also da muss man ein bisschen auch aufpassen, was die Zuweisungen sind.
Aber man kann es ja messen im Blut. Also.
Natürlich. Deswegen geht man auch so nach Fachärzten wie Jael Adler.
Genau. Kommen wir zu den Mücken. Was ist denn mit denen? Auch die finden es hier schön warm und die wandern auch ein aus Gefilden, wo man sie heute hier nicht erwarten würde.
Ja, das ist diese
Spinnen vielleicht auch.
Diese invasiven Arten, die es bei den Pflanzen gibt. Du hast gerade Ambrosia erwähnt, dieses Beifußkraut, was auch wie die Pest überall wächst in Deutschland und auch extrem allergen ist. Das gibt es eben auch invasive Arten bei den Mücken. Eine Art, die da mir große Sorgen macht oder allen, die sich damit beschäftigen, ist die asiatische Tigermücke, die eigentlich, wie der Name schon verrät, nicht hierher gehört. Und die kann theoretisch eben Malaria übertragen, die kann Dengue übertragen, viele von diesen fiesen Tropenkrankheiten, wenn sie einen infizierten Menschen trifft, dessen Blut aufsaugt, dann können sich die Erreger vermehren. Der nächste Mensch, der gestochen wird, kriegt dann diese Sachen. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Unbeschwertheit des Lebens, die unsere Generation hatte, dass wenn du einen Mückenstich hast, denkst du, okay, doof, aber brennt ein bisschen und geht wieder vorbei, dass die in der nächsten Generation ganz andere Fragen sich stellen. Was waren das für eine Mücke? Was hatten die eventuell übertragen? Und das finde ich auch wichtig, wo wir über die Seele reden, dass diese Unbeschwertheit ja auch ein Teil der Lebensfreude ist, die eigentlich Menschen auch haben, die ich jedem gönne. Also es gibt eine sehr schöne Definition von einem Philosophen aus Heidelberg, wo ich studiert habe, der sagte, Gesundheit ist das Schweigen der Organe. Also wenn du dich nicht mit deinem Körper beschäftigen musst, das ist eigentlich der Idealzustand. Immer wenn es irgendwo zwickt und juckt und schmerzt, ist es ja ein Alarm. Dein Körper sagt, guck mal hin, irgendwas läuft hier gerade schief. Und eigentlich sind doch die schönsten Momente die, wo wir uns selber vergessen können. Beim Tanzen, beim Essen, beim Sex, was auch immer. Wo wir gar nicht drüber nachdenken, was unser Körper gerade tut, sondern wir sind voll in dem Moment. Oder ich habe das auch, wenn ich schwimme. Ich bin leidenschaftlicher Schwimmer. Ich springe am liebsten in jedes Gewässer rein. Das kann ich aber nicht mehr, weil ich inzwischen nicht mehr weiß, sind da Cyanobakterien, sind da Blaualgen, sind da drumherum
Larven, die sich in deiner Haut saugen.
Ja, und das finde ich echt mies.
Ja.
Und ich hatte für Wissen für acht Erde gerade eine Folge über die Ostsee gemacht. Ja, da habe ich ein Foto gezeigt, wie ich als vierjähriger Berliner Steppke da immer baden war an der Ostsee. Und heute weiß ich, dass manche Leute, die eine offene Wunde haben, dann rauskommen aus dem Wasser und sich irgendwas Fieses da geholt haben.
So wie Prionen.
Ja, und das finde ich wirklich wichtig, dass wir erkennen, wie wir unser eigenes Wohlergehen, unsere eigene Unbeschwertheit, unsere Lebensfreude zerstören, wenn wir die Natur zerstören. Das fällt uns alles auf die Füße. Und deswegen ist so diese Frage, können wir uns Klimaschutz leisten? Ich kann das nicht mehr hören. Wir können uns nicht leisten, weiter so zu machen wie bisher, weil wir zahlen mit dem, was uns allen wichtig ist, nämlich unserer eigenen Gesundheit. Und diese Verbindung, wir haben 50 Jahre Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Ja, das war immer klar, wir fahren irgendwie gegen die Wand. Aber spätestens seit letztem Jahr mit dem ATA ist jedem in Deutschland klar, Klimakrise ist nicht irgendwann und irgendwann in der Zukunft und irgendwo, sondern es ist hier und jetzt und auch in Deutschland betrifft es früher oder später jeden und erst recht die Kinder und die Enkel.
Genau, also wir haben es mit Trockenheit zu tun, wir haben es mit Extremwetterereignissen zu tun. Jetzt hast du die Flutkatastrophe angesprochen. Es ist eben nicht mehr irgendwo auf der Welt, sondern vor unserer Haustür.
Also das schwerwiegendste Problem sind die Hitzetoten. Wir hatten in Deutschland 2018 eine fette Hitzewelle und es waren ungefähr 20.000 Menschen, die da gestorben sind. Hat man gar nicht so oft gelesen, dafür, dass das weltweit die dritthäufigste Anzahl in absoluten Zahlen auch war. Wir sind nach China und Indien das Land mit vielen Hitzetoten. Warum? Weil wir halt auch viele Menschen haben, die schon vorerkrankt sind, die älter sind, die es am Herzen haben, an der Lunge und die können einfach mit der Hitze überhaupt nichts anfangen. Der wichtigste Schutz für all diese Menschen ist nicht, wie man denken könnte, eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage ist nur sehr temporär in der Lage, einen Raum zu kühlen, aber dafür macht es den Rest der Umgebung immer wärmer. Das sieht man in amerikanischen Städten, die ja unglaublich viel Klimaanlagen haben, aber über den Städten ist es dann noch heißer, weil mit unheimlich viel Strom Wärme von A nach B geschoben wird. Das heißt, wir müssten Städtebau ganz grundsätzlich so anlegen, dass wir viel mehr Luft durch die Städte haben, dass wir weniger shiny Fassaden haben, spiegelnde Fassaden, sondern kleine Fenster, weiße Fassaden. Wir brauchen Dachbegrünung, wir brauchen viel Grün auf den Straßen, wir brauchen Flächen, wo Wasser versickern kann und dann eben auch beim Verdunsten wieder kühlt. Also du bist ja Expertin für die Haut. Die Haut macht's ja vor. Wie kühlen wir unseren Körper durch Schweiß? Also jede Pflanze ist sozusagen die Schweißdrüse der Erde und entzieht der Erde Feuchtigkeit und damit auch Wärme. Und wenn wir nicht schwitzen können, dann überhitzen wir auch. Und genau das Gleiche passiert auch mit den Städten. Die müssen sozusagen hitzeresilient werden und vor allen Dingen natürlich die Krankenhäuser und die Altenheime und die Kitas und die Schulen, überall, wo Menschen sind, die wir besonders schützen wollen, müssen wir dringend dafür sorgen, dass wir ganz anders bauen. Und ich bin echt frustriert, dass wir heute immer noch aus Stahlbeton Gebäude bauen, auch im Krankenhausbereich, die garantiert in der nächsten Hitzewelle unbewohnbar sind. Das verstehe ich nicht. Das kostet halt 10-20% mehr, das heute gescheit zu bauen. Und da sparen wir an der falschen Stelle.
Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
Mythos Nummer 1. Die Folgen des Klimawandels sind für Deutschland jetzt nicht so schlimm.
Ich sag nur Ahrtal, 20.000 Hitzetote 2018, mehr Allergien und mehr Wassermangel auch, heute schon.
Mythos Nummer 2. 1,5 Grad Erwärmung, das ist doch nicht so schlimm, ist doch eher angenehm, schön warm.
1,5 Grad, denkt man erstmal, ist doch nett. Dann ist es, wenn es früher 18 Grad war, vielleicht 20 Grad und das schadet doch nicht. Es handelt sich um Durchschnittstemperaturen und was sich dahinter verbirgt, ist wirklich tragisch, nämlich das sind Wetterextreme. Du hast mehr Hurricanes, mehr Sturmfluten, du hast mehr Dürre, mehr absolute Vollkatastrophen. Und das wünscht man keinem und deswegen sind 1,5 Grad mehr auch nicht nice, sondern alles, was wir tun können, sollten wir tun, um das zu verhindern.
Mythos Nummer 3. Den Klimawandel können wir jetzt nicht mehr aufhalten.
Es gibt noch einen Rest Hoffnung und deswegen lohnt es sich, um jedes Zehntel Grad und um jede vermiedene Tonne CO2 zu kämpfen. Das 1,5 Grad Ziel ist tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr bald in den 30ern schon erreicht. Aber wir müssen alles dafür tun, dass wir nicht weitere Kipppunkte bei den planetaren Grenzen überschreiten, denn dann gibt es kein Zurück. Und deswegen ist dieses Jahrzehnt, in dem wir jetzt alle sind, entscheidend für die nächsten 10.000 Jahre.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Kannst du noch ganz kurz was zum Problem Mikroplastik sagen? Ich beschäftige mich ja selber sehr viel mit dem Darm, mit der Darmflora. Und es gibt die Theorie, dass wenn wir Mikroplastik, also fein gemahlenes Plastik in verschiedener Form zu uns nehmen, dass die Darmflora da sehr leidet und dass das dann eben der Grundstein für viele weitere chronische und auch akute Erkrankungen ist. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was das bedeutet? Ja, Mikroplastik ja auch in den ganzen Nahrungsketten, im Wasser, in der Luft, was weiß ich, wo das überall eine Rolle spielt.
Eine der Hauptquellen für Feinstaub und auch für Plastikteile in der Luft sind Autoreifen. Und da denkt man erstmal gar nicht dran. Man denkt, auch die Autos sind da sauber geworden, weil wir jetzt alle Elektro fahren und Katalysatoren eingeführt haben. Aber Reifen gibt's ja nach wie vor. 4 Stück. Und wenn man sich klar macht, wie bei einem einzelnen Reifen nach einer Weile das Profil ja sozusagen runtergefahren ist, wenn man sich das hochrechnet auf die, weiß nicht, 60 Millionen Autos, die wir allein in Deutschland unterwegs haben, dann ist einem klar, wie viel Tonnen von diesem feinsten Abrieb die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Und das Schlimme bei Mikroplastik ist, dass es erstens nicht richtig gemessen wird, weil je kleiner die Teile sind, desto schwerer kann man sie erfassen. Aber wahrscheinlich ist für unseren Körper diese ganz, ganz kleinen Partikel, die unter 2,5 Nanometer nur lang sind, die schlimmsten.
Wir haben sie jetzt auch im Blut schon nachgewiesen, habe ich gelesen.
Ja, das ist auch nicht weiter erstaunlich, weil die sind so klein, dass wenn du die einatmest, normalerweise husten wir all den Dreck, die Raucherlunge lässt grüßen, wieder raus. Das heißt, diese Flimmerhärchen, die auf den Epithelien sind, die tun ja nichts anderes als den ganzen Tag sozusagen wie so ein Weizenfeld allen Dreck aus der Lunge Richtung Ausgang zu transportieren. Aber die sind überfordert, wenn die Sachen, die da reinkommen, so klein sind, dass sie praktisch mit der Atemluft direkt durch die Alveole, durch das Lungenbläschen ins Blut können. Und der Körper erkennt dann, das ist irgendein Fremdkörper und macht dann das, was er erstmal macht, wie beim Splitter im Finger. Der macht erstmal Eiter, macht Entzündung drumherum. Und wenn das eben an ganz, ganz vielen Stellen im Körper gleichzeitig passiert, hat das viele Auswirkungen, die wir heute noch erst ansatzweise untersuchen und verstehen. Deswegen finde ich deine Idee, dass das Teil von dem Problem ist, was wir mit den zunehmenden Entzündungserkrankungen im Darm sehen, sehr plausibel.
Wie sieht denn das aus mit Schwermetallen und anderen Chemikalien, die ja überall irgendwie benutzt werden, ohne dass es überhaupt irgendeine Studie gibt, irgendeine Aussage zu dem, was es mit dem biologischen Organismus des Menschen oder anderer Organismen macht? Also zum Beispiel Tattoofarben, ne? Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. kein Mensch weiß, was diese teilweise krebserregenden Substanzen, erbgutschädigenden Substanzen, allergieauslösenden Substanzen in unserem Körper verursachen. Und so gibt es ja unendlich viele Bereiche, wo Chemie verwendet wird.
Mit den Tattoos hast du mal was angesprochen, was ich bei Hirsch aus dem Quiz des Menschen mal auch in der Sendung gezeigt habe. Nämlich einen Lymphknoten, der zu knalle gelb war, weil jemand sich gelbe Farbstoffe unter die Haut gespritzt hat. Und dann kommt das Lymphsystem und versucht, das abzutransportieren. Und im Lymphknoten hast du dann alle Farben, die du auch auf der Haut hast. Also, dass das nicht besonders gesund sein kann, das ist relativ offensichtlich. Aber du hast völlig recht, viele von diesen Dingen werden nie untersucht. Und deswegen ist diese ganze Frage, was ist denn schädlich, was unschädlich, ja nicht nur für eine einzelne Substanz schwer zu bestimmen, sondern erst recht für die Mischung an Substanzen. Nun bin ich gar nicht dafür, den Menschen zu sagen, dass das Leben immer gefährlicher wird. Das ist was, was sozusagen, viele Dinge sind auch besser geworden. Aber wichtig ist, dass wir aus dem klassischen Werkzeugkoffer, den wir in der Medizin haben, mit Medikamenten, mit Operationen, sozusagen mit Eingriffen oder auch mit naturherkundlichen Methoden, nichts haben, was zum Beispiel gegen Überhitzung hilft. Du kannst Fieber senken, aber du kannst keine Körperkerntemperatur von 42 Grad auf Dauer aushalten. Und das war für mich auch so ein Aha, wenn man sich klar macht, jedes Fieberthermometer endet bei 42 Grad, weil mehr hält der Mensch nicht aus. Und ich bin ja Jahrgang 67, ich habe ein Waldfriede-Krankenhaus in Berlin mein Pflegepraktikum gemacht. Und damals wurde noch ganz klassisch mit Quecksilberthermometern gemessen. Und wenn so ein Ding runterfiel, dann war aber Alarm, weil Quecksilber ist ja giftig fürs Nervensystem und das ist ein flüssiges Metall und dann wurde die niederste Existenzhierarchiestufe im Krankenhaus, das war dann der Pflegepraktikant, wurde ins Zimmer geschickt, alle Patienten wurden evakuiert, um diese kleinen Kügelchen vom Boden zu sammeln. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich las, dass 5 Tonnen Quecksilber jedes Jahr durch Kohleverstromung in die Luft kommen. Das heißt, in Mini-Dosen machen wir uns unglaublich viel Gedanken, wie giftig Quecksilber ist. Aber weil Kohle eben ein dreckiges Gemisch ist und nicht reiner Kohlenstoff, kommt ungefiltert 5 Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft. Und dass sich darüber keiner aufregt, das regt mich wieder auf. Also du hast völlig recht, wir müssen auch auf viele toxische Substanzen viel mehr Wert legen. Und wenn wir über Lösungen sprechen, sind erneuerbare Energien auch viel gesünder für den Menschen. Also Kohle ist immer dreckig, nicht nur für die Atmosphäre, sondern auch für den Staub, der dabei entsteht und auch für das Quecksilber und so weiter. Ich wohne doch lieber neben einem Solarpanel, da ist die Luft besser. Neben einem Windrad, wenn da ein Rotor runterfällt, passiert auch weniger Schaden an Menschen, als wenn ein AKW explodiert. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen in der Ukraine. Fossile Energie und Nuklearenergie sind einfach auf Dauer unheimlich gesundheitsgefährdend. Und deswegen finde ich das viel wichtiger, dass wir nicht immer so tun, als wäre die Energiewende nur ein Thema für Ingenieure, sondern das ist ein Gesundheitsthema. Und wir könnten, wenn man sich die WHO-Daten anguckt, 8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung. Wir könnten es echt schöner haben und gesünder auf diesem Planeten. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir zwar die Diagnose stellen, aber dass wir sagen, wir haben mehr Lösungen. Wir haben Dinge, die uns echt schützen, die viel cooler sind als das, was wir bisher machen. Und wir müssen es einfach viel, viel schneller tun.
So, warum ist denn das so ein Riesenwiderstand immer? Warum sind Politik und Gesellschaft da so zäh und bockig? Wo hängt's?
Ach, dass es natürlich auch Lobbyinteressen gibt von Leuten, die daran verdienen, dass es weiter so läuft, wie es läuft. Also es ist nicht nur, dass man nicht auf die Wissenschaft hört und es nicht besser wüsste, sondern es wurde sehr, sehr viel dafür auch getan, dass Erneuerbare verhindert wurden, dass Klimawissenschaft denunziert wurde als irgendwie, das sei doch alles noch gar nicht bewiesen und so weiter. Also wir haben wirklich kostbare Jahrzehnte verloren. Und die Nachwelt wird uns echt die Pistole auf die Brust setzen und sagt, sag mal, habt ihr wirklich das alles gewusst und so wenig getan? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann gute Antworten haben.
Fangen wir mal bei den Hörerinnen und Hörern an. Was können wir als Einzelperson im Alltag tun? Jetzt sofort, nachdem wir fertig gehört haben.
Also das Erste, sich schlau machen. Dafür ist dieser Podcast sehr geeignet. Es gibt viele coole Webseiten, es gibt super NGOs, es gibt Fridays for Future, es gibt Scientists for Future, es gibt meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, es gibt in jedem Ort Leute, denen man sich anschließen kann. Also der große Hebel ist wirklich die Politik. Die Politik reagiert auf Druck auf der Straße, Druck bei den Wahlen, öffentliche Wahrnehmung. Was jeder auf der persönlichen Ebene tun kann, ist zum Beispiel auch überlegen, darüber wird auch selten geredet, bei welcher Bank habe ich denn mein Geld? Beziehe ich denn schon Ökostrom? hat denn meine Oma oder meine Kinder, haben die ihre Konten auf einer nachhaltigen Bank? Da gibt es inzwischen eine ganze Handvoll, aber die sind unterschiedlich gut. Kann man auf utopia.de gucken. Also Ökostrom, Geldanlage ist ein Riesenthema. Die meisten Leute haben immer noch in ihren Depots irgendwelche fossile Aktien und wissen das oft gar nicht, weil die Bank das auch nicht transparent macht. Auf der Gesundheitsebene, der größte Hebel ist weniger Fleisch essen. Ist für einen selber gesünder, ist für die Tiere gesünder und für den Planeten. Also zum Beispiel sich vornehmen, 2 Mahlzeiten am Tag ohne tierische Produkte, 1 Mahlzeit esse ich, was ich will. Und da können sich auch ganz, ganz viele Leute dahinter stellen. Also ich mache da nicht so ein radikales, du darfst nie wieder. Das frustriert die Leute nur. Ich esse auch immer noch Fleisch, aber ich esse entweder Wild oder ich esse Biofleisch. Oder das ist für mich eine Delikatesse, die ich mir ab und an gönne. Einmal in der Woche oder 2-mal im Monat ist völlig ausreichend für den Jeeper danach. Und inzwischen, je mehr ich davon verstehe und je öfter ich auch gesehen habe, wie viel Tierquälerei da dran hängt, desto weniger schmeckt es mir auch. Mhm. Aber das ist individuelle Sache. Also weniger Fleisch, mehr Gemüse kann man sowieso immer empfehlen. Und auch zu gucken, dass man viel Zeit möglichst in der Natur verbringt. Also wenn man nicht gerade Allergiker ist und gerade irgendwas Fieses fliegt, darüber haben wir ja geredet, dass wir auch erstmal schätzen, wie schön es auf der Erde ist. Weil ich glaube, das ist der Einstieg, wenn wir sehen, wie toll es eigentlich auf diesem Planeten sein könnte und wie gefährdet das alles ist. Also wenn du heute durch den Grunewald gehst, du siehst doch überall diese Baumgerippe, du siehst doch, wie scheiße der Wald gerade dran ist. Und das bricht mir das Herz, wenn ich denke, Mensch, wie ich da mit meinem Vater Wildschweine gucken ging, morgens um 4 mit dem Fahrrad, da sah es noch anders aus. Also wir müssen hingucken und wir müssen auch traurig sein dürfen und daraus dann wütend werden und diese Wut in Handeln übersetzen. Und dafür braucht es eben ganz viele. Und eine Frage, die ich jedem stelle, ist, wenn man sich so machtlos fühlt, wer ist denn der mächtigste Mensch in deinem Leben? Also wenn du Macht nicht als sozusagen Herrschaft, sondern als ich vermag irgendwas zu bewegen definierst, dann gibt es viele mächtige Menschen auch in deinem Umfeld. Das können Menschen sein, die über Geldanlage verfügen oder die über Medienmacht verfügen oder die einen coolen Podcast haben wie du oder die über die Möglichkeit bestimmen, was denn in der Kantine zu essen gibt oder im Krankenhaus eingekauft wird oder Narkosegase bestimmen oder ein Journalist oder eine Journalistin, die Themen in die Öffentlichkeit bringt oder eine Lehrerin oder ein Lehrer, der Sachen in die Schule auf den Lehrplan bringt und dann die Kinder zu Hause fragen, sag mal, brauchen wir eigentlich noch ein SUV? Oma, brauchst du noch eine Kreuzfahrt? Und wenn du mir wirklich was Gutes schenken willst, dann schenk mir ein Stück Biodiversität. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ich hoffe, jeder, der jetzt zuhört, hat mindestens eine gute Idee aus diesem Podcast, die er sofort umsetzt.
Lieber Eckart, auch wenn das jetzt kein Comedy-Programm war, sondern wirklich ein ernstes Thema, du hast das geschafft, wie immer, wie alles, das super auf den Punkt zu bringen. Du warst unterhaltsam und charmant und fesselnd und vor allem sehr motivierend. Ich danke dir sehr dafür.
Aber damit es wenigstens einen kleinen Schmunzler gibt, mein Lieblingscartoon, wenn ich Vorträge halte, ist immer von Charlie Brown von den Peanuts, wo er sagt, eines Tages werden wir alle sterben. Und dann sagt Snoopy, stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute und in 14 Tagen erscheint natürlich unsere nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Auch wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Themenvorschläge, schreibt uns an podcast@tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jael Adler.